Hallo und herzlich willkommen bei Kasia trifft. Ich bin Kasia Mohl-Wolf, Founder und Editorial Director bei Emotion. Hier im Podcast treffe ich jede Woche spannende Personen, deren Lebenswege und Ideen uns inspirieren. Schon über 100 Frauen und auch Männer haben mir ihre Geschichte erzählt. Denn mit Emotion möchten wir euch alle auf euren Wegen der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung begleiten und inspirieren, damit ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das zu euch passt. Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter Kasia_inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Frauen zuzuhören und die Liebe zur Natur sind seit 1954 die treibenden Kräfte hinter der Philosophie von Clarins. Im Herzen der Alpen erhielt die geerbte Naturverbundenheit und das Fenster zur Zukunft der Schönheit mit der Domaine Clarins einen konkreten Ort. Mit Respekt vor der Natur gewinnt das Kosmetikunternehmen in dem Anwesen auf 1400 Metern wertvolle Erkenntnisse aus dem Labor unter freiem Himmel sowie außergewöhnliche Inhaltsstoffe aus eigenem Anbau. Diese und weitere insgesamt über 200 pflanzliche Aktivstoffe setzt Clarins in seinen Formeln ein, um die Schönheit aller zu enthüllen. So auch die Dachrose. Sie umgibt eine Aura der Unsterblichkeit. Ihr lateinischer Name bedeutet so viel wie immer lebendig. Es handelt sich um eine faszinierende Pflanze, die selbst unter extremen Bedingungen ihre grünen, prallen Blätter behält, die prall mit Wasser gefüllt sind. Clarins setzt sie im Feuchtigkeitsspray mit Mehrfachschutz Hydra Essentiel Brume ein, um Feuchtigkeitsmangel von der Haut abzuwehren. Erfahren Sie mehr auf clarins.de. Hallo ihr Lieben und willkommen bei Kasia trifft. Heute habe ich Besuch im Verlag, Janine Ullmann ist da. Ich freue mich riesig, denn Janine ist Moderatorin, Speakerin, Feministin und nicht zuletzt Coverfrau unserer diesjährigen Oktoberausgabe der Emotion. Außerdem hat sie im September unsere Emotion Women's Days eröffnet mit einem flammenden Plädoyer für mehr Solidarität unter Frauen. Janine ist vor der Kamera groß geworden. Heute möchte ich mit ihr darüber sprechen, wie sich die Medienbranche seitdem verändert hat und wie gleichberechtigt man dort als Frau heute ist. Dazu auch zum Thema Finanzen und Unabhängigkeit und zu einigen Themen mehr. Herzlich willkommen, liebe Janine. Wie schön, dass du hier bist.
Vielen Dank. Das war ja schön. Danke, Kasia. Danke, dass ich hier sein darf. Das ist für mich ja auch immer ein Erlebnis, mal so hinter die Kulissen zu gucken von einem Blatt.
Wir freuen uns wirklich sehr, weil auch die persönlichen Besucher bei uns ja momentan ja immer noch so rar sind aufgrund von Corona und aufgrund von Homeoffice. Und heute hat Janine auch eine fast leere Redaktion erlebt, ja, weil stimmt. Wir gerade ein Heft abgeschlossen haben.
Aber mit Hund. Mit also Hund. Ein Hund gibt's hier bei euch. Das finde ich schon mal ganz eigentlich. Gut. Das macht immer so eine Stimmung aus. Ja.
Und eigentlich gibt's mittlerweile drei. Also wir haben auch zwei Corona-Hunde, wirklich ganz, ganz süße Hunde. Und insofern, ja, aber schön, dass du da bist. Du bist heute ja hier reingekommen bei uns und hast dich als erstes auf dem großen Cover gesehen, ja, unserem großgezogenen Oktobercover. Ja. Wie fühlt man sich da?
Ich habe mich kurz erschrocken, ehrlich gesagt. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Dass ich ausgerechnet ich mich jetzt hier sehe. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ja. Aber es war ganz toll, weil es war riesengroß. Ich habe am Anfang, ehrlich gesagt, habe ich es nicht gleich gesehen und dann habe ich mich so hingedreht und dachte so, das kenne ich, dieses Cover. Und ihr habt das eben so ganz groß gezogen. Ich glaube wahrscheinlich für die...
für den Emotion Moments.
Ja, genau. Ja, es ist schön. Es ist ein schönes Bild geworden. Es ist eine tolle Strecke geworden. Und ich finde, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, also schon beim Machen und auch ein kleines bisschen beim sich anschauen mag ich auch, also zum einen die Ernsthaftigkeit zum Thema, aber auch ein ganz kleines bisschen mit so einem Hauch Ironie. Also finde ich, so empfinde ich es zumindest, ne? Dieses jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Cover, aber auch die überdimensionalen Risiken. Ich habe so einen super oversized Anzug zum Beispiel an und so ein Goldkettchen, also wie so der krasseste Macho, den wir auf der Reeperbahn finden konnten. So. Und ich liebe sowas, also das Spiel auch damit.
Hat dir das Shooting Spaß gemacht?
Ja, sehr. Also genau das und mit Tristan Rösler, super Fotograf, überhaupt das ganze Team, aber tatsächlich auch eben mit diesen Klischees umzugehen, zu spielen, sie anzuerkennen und irgendwas draus zu machen, was mehr ist als nur, sag ich jetzt mal, ein reines Fotoshooting.
Ja. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut und für alle, die die Ausgabe nochmal haben wollen, einfach emotion.de/Einzelheft eingeben und dann kann man die Oktoberausgabe mit dir auf dem Cover nachbestellen.
Ach, guck. Das
kleine kleine Werbeunterbrechung.
Ja, Ende.
Genau. Du bist sehr erfolgreiche Moderatorin, nicht nur Moderatorin. Wolltest du das immer schon mal werden? Hattest du, war das dein Traumberuf, als ich so von der Tierärztin träumte? Hast du dann schon von der Moderatorin geträumt?
Ja, ich glaube, da sollte ich staatlich geprüfte Sportassistentin werden, irgendwann mal. Zu dem Zeitpunkt, weil meine Mutter das ganz cool gefunden hätte. Da war ich dann einen Tag tatsächlich, also ich habe dann so eine Ausbildungsstelle gehabt und da war ich einen Tag. Und nach dem Tag habe ich gesagt, schön, danke, ich komme auf jeden Fall niemals wieder hierher. Und dann war ich so ein bisschen lost, ehrlich gesagt. Und ich war
Hat dich dann gestört?
Alles. Es gab nichts, was mich daran nicht gestört hätte. Es war am Arsch der Heide, weil ich komme aus Thüringen, aus Erfurt. Und das war wirklich irgendwo, glaube ich, so anderthalb Stunden von Erfurt entfernt, im tiefsten Thüringen, in so einem kleinen Kurort, wo wirklich Menschen sind, die deutlich älter waren als ich. Zu dem damaligen also Blick, den ich auch darauf noch hatte. Da gab es viel zu Kneippkuren. Da wurde viel mit Heiß- und Kaltwasser gearbeitet. Und ich wusste, hier kann ich nicht lange sein. Ich bin auch in diesen Raum reingekommen, wo wir hätten, wo der Unterricht hätte stattfinden sollen. Oder er hat ja auch dort stattgefunden, nur halt nicht mit mir. Und ich wollte auf gar keinen Fall nochmal in so eine Schulsituation hineingeraten, weil ich ganz froh war, dass ich da gerade auch raus war. Und ich war dann so die Einzige in meiner Klasse, die überhaupt keine Ahnung hatte, wo es hingehen soll. Und alle waren schon so auf dem Sprung, so kurz vorm Abi hatten die schon ihre Ausbildungsstellen oder auch wussten genau, was sie studieren wollen. Und ich eben überhaupt gar nicht. Also ich wusste immer ganz gut, was ich auf gar keinen Fall möchte.
Was ja auch ein guter Kompass sein kann.
Ja, aber ich wusste halt nie, was ich machen will. Und damit habe ich es mir, glaube ich, am Anfang auch gar nicht so leicht gemacht, weil ich das Gefühl hatte, es ist schon, ein paar Sachen sind schon möglich, aber so richtig eine Ahnung davon, wer ich so bin und wo es so hingehen soll, habe ich eben irgendwie nicht. Und dann habe ich echt eigentlich viel auch einer Freundin zu verdanken, aus meiner Klasse, Michi, die nämlich genau wusste, was sie wollte. Die hatte eine Ausbildungsstelle in so einem Versicherungskonzern. Und sie wusste schon, dann und dann geht's los und sie brauchte ein Outfit dafür, so ein Kostüm, ne, wie man das so eben da so anhat. Und hat mich gefragt, ob ich ihr helfen könnte, eins auszusuchen, mit ihr in die Stadt zu fahren und sie da so ein bisschen zu beraten. Und das habe ich dann gemacht und ich habe mich tierisch gelangweilt, währenddessen sie irgendwie die ganzen Sachen anprobiert hat, die ich ihr reingehangen habe. Und da lief dann aber Gott sei Dank Viva. Also da war ein Fernseher und da lief dann Viva. Und plötzlich tauchte Mola Adebisi auf, der dann irgendwie so einen Aufruf machte, dass man eben jetzt eine Moderatorin suchen würde gerade und man soll sich doch mal bewerben. Und ich saß da und dachte, hey, das hört sich doch eigentlich ganz lustig an. Und genau mit der Einstellung habe ich das auch gemacht. Also so eigentlich pure Verzweiflung auf der einen Seite, weil ich nicht wusste, wohin mit mir. 18 war ich da. Und auf der anderen Seite aber auch das Gefühl von, es hört sich an, als würde es Spaß machen. Und dann habe ich das gemacht. Bin ich dahin, habe mich beworben. Und also wirklich, Gott sei Dank, hatte ich diesen Moment und diesen vielleicht auch ein bisschen ins Blaue hinein denkenden Moment, warum denn nicht? Und einfach mal so machen. Und daraus ist dann alles Weitere entstanden.
Aber trotzdem musst du ja irgendwie im Bauch gespürt haben, das fühlt sich jetzt für mich richtig an. Hattest du davor bei irgendwelchen Schulfesten oder so moderiert oder du musstest dir das irgendwie vorstellen können, das könnte sich für mich ganz gut anfühlen. vor der Kamera modellierend?
Also ich hatte schon immer so schon das Gefühl, dass es ganz cool ist, wenn man auf einer Bühne steht. Mhm. Das auf jeden Fall. Und dass man sich auch mal so einen Applaus abholt. Mhm. Das fand ich auch immer ganz gut. Und ich habe viel getanzt früher. Okay. Als Kind. Also ich habe mit 4 Jahren angefangen mit Eiskunstlaufen, nämlich zum Ballett. Und dann ich stand so mit 5 Jahren tatsächlich das erste Mal auf der Bühne. Und habe eben oft schon diese Momente erlebt, aber nie dabei gesprochen. Also so nie wirklich als Moderatorin auf einer Bühne gestanden. Und es gibt so alte VHS-Aufnahmen tatsächlich, wie ich mit Freundinnen bei mir im Kinderzimmer stehe, mit, keine Ahnung, wie alt wir da waren, vielleicht so 12, 13, 14. Mhm. Und wir uns selbst gefilmt haben, und ich sozusagen da durchgeführt habe. Also, okay. Also wie ich so quasi mit Interviews mache mit meinen Freundinnen und so. Und so im Nachhinein, klar, so rückblickend, denkt man sich so, hä, okay, habe ich offensichtlich gedacht, das wäre doch irgendwie ist irgendwas, was so natürlich in mir so hervorkam. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass das Musikfernsehen viel gemacht hat und dann irgendwann... Meine Offenbarung war, glaube ich, dann so, als ich dann Heike Makatsch gesehen habe, wie cool sie das macht und wie lässig sie dabei ist und wie sie aussieht und wie sie redet. Und da hätte ich aber trotzdem zu dem Zeitpunkt niemals gedacht, dass ich mal diesen Beruf machen würde. Aber es war schon so ein erster Moment von cool, die finde ich cool, sowas fände ich cool.
Cool. Fühlt sich richtig an, oder fühlt sich cool an, ja. Sozusagen, manchmal. Ja. Mhm. Und wie ging es denn weiter?
Ja, dann habe ich mich da, wie gesagt, beworben. Und es waren wohl über 3000 junge Frauen, die sich da beworben haben. Es war so ein deutschlandweites Casting. Und wir waren, ich war in Dresden. Also ich kam ja, wie gesagt, aus Erfurt. Meine Mutti hat mich da hingefahren zu diesem Casting, als ich da 18 war. Ich habe mich auf dem Weg dahin 3-mal übergeben, weil ich so aufgeregt war. Und dann habe ich es total verkackt vor Ort. Also ich hatte richtig, das war das erste Blackout meines Lebens, weil wir hatten vorher so ein paar Texte bekommen. Ich weiß es noch ganz genau. Der eine Text ging so um Britney Spears und im anderen um Christina Aguilera.
Nein.
Ja, es waren die tiefgründigeren Themen, muss man schon sagen. Und ich habe es komplett verkackt. Also ich stand da in diesem sehr dunklen Raum, dann diese Kamera und sehr helles Licht auf mich und hinter der Kamera sehr, sehr viele Menschen, also unnötig viele Menschen, wie ich fand. Und die haben mich alle angestarrt und bei mir ging gar nichts mehr. Ich war wirklich so, okay, ich bin genauso, in meinem Kopf ist es genauso dunkel gerade wie in diesem Raum. Und dann gab es eine Frau dort, die Casting-Direktorin, die dann meinte, pass auf, entspann dich mal ganz kurz, atme mal kurz tief ein und aus und dann mach mal, was du willst.
Okay.
Und das war so die Initialzündung. Da konnte ich einfach drauf loslabern und machen.
Was hast du
und
dann erzählt?
Ich habe natürlich erzählt, dass ich mich jetzt schon 3-mal übergeben habe vorher und so. Und irgendwie fand ich es lustig und dann kam das ganz gut an und dann war so das Eis gebrochen, auf beiden Seiten, muss ich sagen. Und das war wirklich voll der schöne Moment, weil für mich war das ja auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und die klatschten dann irgendwie alle darauf hin und irgendwann später habe ich eine Nachricht bekommen, dass ich bei den letzten 25 dabei bin. Und wir waren dann alle in Köln, wurden eingeladen, damals saß der Sender noch in Köln. Waren dort ein Wochenende, haben einen Workshop gemacht, super, mussten okay. Ganz viele verschiedene Sachen, wurden getestet an uns. Also Teleprompter lesen, Interviews machen, ein bisschen okay. Schauspiel hier und da. Also so, wir haben echt ein aufregendes Wochenende gehabt. Am spannendsten fand ich, es war nämlich das Wochenende, wo auch der Echo stattfand. Oder der Komet, ich weiß nicht mehr. Der Komet war der Viva-Preis. Und da durften wir mit hin.
Okay.
Und das war für mich das Highlight des gesamten Wochenendes, weil ich war plötzlich in so einer totalen Parallelwelt, weil ich kam so aus meinem Plattenbau, aus Erfurt, und stand da plötzlich irgendwie und habe diese ganzen Stars da auf der Bühne gesehen und dachte so, ich falle vom Glauben
wirklich
ab. Ja, wirklich, war so, okay, Leute, was auch immer hier gerade passiert, davon möchte ich mehr.
Toll, aber dann hatte ich sozusagen die Intuition und der Mut, sich einfach zu bewerben, ja, zu deinem Traumjob dann geführt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube es ja schon schlau, auch mit einem guten Kopf voranzugehen. Aber manchmal ist es auch gut, wenn so das Gefühl, was man hat zu einer Sache, wenn das nicht untergeht.
Ich muss dich natürlich auch dazu fragen, dass sich viele sicher zuhören, auch fragen werden, Aufregung, vergeht das irgendwann mal? Oder also ich nehme an, du übergibst dich jetzt nicht mehr dreimal, bevor du
jetzt im Monat. Nee, jetzt sind es mittlerweile viermal.
Der Druck steigt, ja. Es wird immer schlimmer. Wie gehst du damit um? Hast du Tipps für uns alle? Was ist so dein
Also ich habe das immer noch. Also ich bin immer noch aufgeregt und wenn ich auf eine Bühne gehe und gerade bei so einer, zum Beispiel so einer 20:15 Show, wenn die live ist, dann sind das so, die 5 Minuten davor sind eigentlich Horror, weil ich dann, das ist so ein bisschen wie zur Schlachtbank laufen vom Gefühl, weil man weiß so, jetzt geht's los, man läuft und das ganze Team, alle laufen mit einem mit und dann geht's ins Studio, dann wird's da auch dunkel, dann wird man verkabelt, dann so alle quatschen noch und auf allen Kanälen, an allen Ecken und Enden und das sind so die Minuten, wo ich immer das Gefühl habe, okay, jetzt bei mir bleiben, also nicht zu doll links und rechts ablenken lassen, weil ich lasse mich sehr schnell und sehr gerne auch ablenken. Aber dann wirklich kurz mal nochmal so bei mir sein und tatsächlich auch mal tief ein- und ausatmen. Und ich denke mir dann immer, ey, was immer auch jetzt gleich passiert, hab einfach Spaß dabei. Mhm. So, das ist wirklich eigentlich mein Mantra dann, dass ich das Gefühl habe, am Ende geht's ja auch in meinem Beruf viel ums Scheitern, ehrlicherweise, weil man kann nicht immer alles sofort. Und ich mache ja viel, was ich mache, mache ich in dem Moment ja auch jetzt nicht zum 500. Mal in meinem Leben. Ne? Und auch gerade, ich habe ja sehr früh angefangen, mit 18, wie gesagt, und da bin ich ja komplett da drin auch aufgewachsen in dieser Welt und in dieser neuen Situation. Und alles, was ich gemacht habe, habe ich meistens vor der Kamera zum ersten Mal gemacht. Da gibt's nicht viel Proben und Üben und jetzt machen wir noch 5 Generalproben und jetzt da kommt dann, also ich habe zum Beispiel damals angefangen mit einem Kinomagazin, das ich moderiert habe, oder auch mit so einem Mode- und Lifestyle-Magazin, wo wir sehr viel, auch tollerweise wirklich viel um die Welt fliegen durften und in den ganzen Modemetropolen waren. Und man hat halt keinen zweiten Versuch für, also keine Ahnung, wenn dann Giorgio Armani da kam oder Naomi Campbell, dann ist das der Moment und dann bist du da und du kannst dann nicht sagen, können wir das vielleicht nochmal machen? Glauben bei Naomi Campbell schon erst recht nicht. Und ja, deswegen passiert halt viel in dem Moment. Ist halt, das nimmt man das halt, wie es ist. So, ne? Und ich hatte, glaube ich, früher immer sehr viel Angst vorm Scheitern. Das war eigentlich immer so ein bisschen in meinem Kopf voll die Blockade, weil ich immer dachte, oh Gott, wie ist das dann? Und dann ist mir das vielleicht unangenehm oder peinlich oder es passiert irgendwas richtig Doofes. Und ich glaube, das ist so für mich eigentlich ein sehr schöner Punkt, dass ich das mir selber nehmen konnte, so über die Jahre. Ja, dass es jetzt eigentlich eher für mich nicht mehr darum geht, dass alles total glatt und richtig läuft, sondern dass Dinge passieren dürfen. Und dann ist es spannend. So, was passiert denn dann? Ja, so, okay. Das ist dann der Moment, ja.
Trotzdem, also ich nehme an, also wir scheitern ja trotzdem immer wieder, ja, auf dem Weg. Wie gehst du damit um? Also wie, jetzt hast du eine andere Einstellung damit, ja, was ich auch wirklich toll finde. Also das ist auch so diese Information von dir als Profi, ja, dass man diese Blockade, die Angst vorm Scheitern so überwinden kann. Mhm. Ja, so. Aber wenn man dann trotzdem mal scheitert oder einfach unzufrieden ist, oft scheitert man ja für sich selber ja viel schlimmer, als es dann wirklich sichtbar ist für die anderen, oder? Also ja. Das ist ja, wie gehst du dann damit um?
Es ist tatsächlich so, dass ich manchmal gucke ich mir Sachen an und dann, ich hatte das Gefühl so, boah, das war richtig, das lief echt super. Mhm. Ich bin mit einem richtig guten Gefühl rausgegangen und dann gucke ich mir das an und denke mir so, ach du Scheiße, so war das wirklich. Das ist ja furchtbar. Und es gibt das aber auch andersrum, ne? Dass ich irgendwie rausgehe und denke so, das war heute nicht mein Tag und irgendwie, ich war nicht so schlagfertig und da war ich nicht so und so. Und dann bin ich so super streng auch teilweise mit mir. Und dann gucke ich es mir an und denke mir so, nee, war eigentlich alles okay. Also irgendwie, damit kann ich doch voll gut leben. Und ich glaube, das habe ich oft erlebt. Manchmal habe ich mir in Sachen auch gar nicht mehr angeguckt, weil sich das Gefühl halt teilweise nicht so ganz überschnitten hat. Aber ich glaube auch, also ich musste da viel so daran arbeiten, das auch mal loszulassen. So nicht so streng mit sich selbst zu sein. Und vielleicht ist das auch ein Ding, ich weiß nicht, ob wir Frauen dazu auch neigen irgendwie, aber also vielleicht ist das bei Männern auch so, aber ich neige auf jeden Fall ein bisschen dazu, dass ich sehr streng mit mir bin. Und das ist was ich wirklich versuche, nicht mehr zu machen. Es kann nicht jeder alles immer super toll und gut, aber es ist schon mein Anspruch, weil es ist mein Beruf und es ist voll eine große Liebe meines Lebens auch, ne? Und eine große Leidenschaft für mich. Und deswegen mache ich mir da manchmal auch 3 Gedanken zu viel, weil ich es einfach so wertschätze auch und so sehr liebe. Aber ich versuche mich jetzt nicht mehr zu zermartern deswegen.
Aber dieses Loslassen ist, glaube ich, ein guter Gedanke, den wir alle so für uns mitnehmen. Also weil ich kenne es selber auch, ich moderiere ja wenig, aber diese Momente, wenn man sich auf etwas freut und dann sich selber schon so einen Druck macht, in meinem Fall ja überhaupt nichts Wichtiges, ist ja nie was vor laufender Kamera, ja, so mit so mit so großen Zuschauern, aber es kann auch irgendwie ein Netzwerkveranstaltung sein. Ich habe mir das und das vorgenommen und dann wird es so ganz anders. Also und ich kenne auch so Momente, wo ich denke, ich habe alle, also die ganze Welt stürzt zusammen. Alle finden mich wirklich so schlimm.
Nein.
Wie kann das sein? Und dass man dieses loslassen, ja?
Ja, man muss auch dazu sagen, man ist ja nicht der einzige Faktor an so einem Tag oder an so einem Abend. So, du kannst ja machen, was du willst. Du kannst ja auch alles, was du dir vorgenommen hast, kannst du ja so umsetzen. Aber du bist da nicht alleine. Und da sind noch 1000 andere Menschen. Und das kann auch sein, dass du voll den guten Gag gemacht hast, aber die Kamera hat nicht drauf. Also die war nicht auf dir. So, dann ist der schon auch nicht mehr stark genug, der Gag. Also so, es gibt so viele Faktoren, die an so einem Abend oder finde ich zusammenspielen und so ein eingespieltes Team, das sieht man auch. Also deswegen funktionieren manche Dinge auch einfach besser, ne? Wenn man an etwas länger zum Beispiel auch arbeitet. Aber deswegen, man ist halt immer auch ein bisschen abhängig von anderen Menschen natürlich. Aber also in der Verantwortung für sich selbst. Also man kann ja nicht die Verantwortung für jemand anderen da in so einem Fall übernehmen.
Aber irgendwann ist es dann auch wichtig, loszulassen und zu sagen, dass ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen oder und weiterzugehen.
Ja, irgendwie ja. Also es gibt aber auch Momente, also ich weiß zum Beispiel, als ich mich beworben habe für das Volontariat. Ich habe ja beim NDR ein Volontariat gemacht, vor 10 Jahren irgendwie mittlerweile. Und Gott, das ist so schrecklich, dass das so lange schon her ist.
Darf man sich nicht vor Augen führen, ja?
Also. Und ich weiß noch, ich hatte irgendwie, das war ein Freitagabend, 17 Uhr oder so. Ich war die Vorletzte, die im Interview war in der allerletzten Entscheidungsrunde, wer jetzt den Platz bekommt für das Volontariat. Wir waren insgesamt am Schluss 18 Leute, aber es hatten sich da auch über 500 Leute darauf beworben. Und das Interview ging eine halbe Stunde, da saßen 16 Leute aus der Kommission und es waren alles die ganzen, also AbteilungsleiterInnen so, ne? Und ich habe wirklich eine halbe Stunde geschwitzt in diesem Interview und ich war überhaupt auch nicht so bei mir und hatte auch nicht das Gefühl, dass ich war so in dieser Situation, weil ich einfach so unter Anspannung stand und ich habe mich auch so unter Beschuss gefühlt. Und dann bin ich da rausgegangen und dieses ganze Wochenende danach war der absolute, das war eine Katastrophe für mich, weil ich das immer wieder in meinem Kopf durchgespielt habe, diese Situation. Und irgendwann habe ich für mich aber verstanden, warum ich das mache, weil es mir wirklich wichtig ist und in dem Moment sehr wichtig war. Und das wusste ich bis dahin zum Beispiel gar nicht. Ich habe das halt so gemacht und ich wollte das natürlich auch gut machen und so. Aber an dem Punkt habe ich plötzlich gemerkt, so, boah, das okay, ich will das hier offensichtlich wirklich. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen seine eigene Psychologie versteht, wie man so tickt, das ist es, glaube ich, am Ende, kann man sich manchmal auch mal überlisten oder auch mal selber sagen, so, jetzt beruhig dich jetzt mal. Ist jetzt auch mal wieder gut.
Ja. Kleiner Sprung im Thema. Uns verbindet ja ein großes Herzensthema, und das ist das Thema Gleichberechtigung.
Ja.
Wie sieht es denn in diesem Business, in dem du unterwegs bist, dazu aus? Wie sah es damals aus, also NDR, Bewerbung ums Volontariat, und wie hat sich dieses Thema seitdem entwickelt? Wie ist so deine Meinung?
Also als ich in das ganze Business so reingeraten bin,
also vor kurzem
gerade,
als wir gerade angefangen haben zu arbeiten,
da war das, ja, wie gesagt, beim Musikfernsehen, und da gab es die, finde ich, komplette Gleichberechtigung. Also ich rede jetzt mal nur von den Leuten vor der Kamera. Da waren wir relativ ausgeglichen, männlich und weiblich. Wir hatten unterschiedlichste Nationen, Kulturen, Hautfarben. Also es war irgendwie alles dabei. Und deswegen, ich glaube, ich war die Exotin in dem Fall, weil ich ein Ossi halt war oder bin. Also das war so voll das Ding dort. Das war immer ein Thema, dass ich irgendwie Ossi bin und so. Und dann wurden da 500 Gags zugemacht, bis es dann auch mal irgendwann gereicht hat. Und ich auch mal meinte so, ey Leute, es nervt jetzt irgendwie auch langsam. Und so, aber so bin ich da reingewachsen. Und ich war da auch 5 Jahre. Und das war echt toll, weil wir alle so, es war halt einfach scheißegal, aber trotzdem ist mir, glaube ich, erst im Nachhinein aufgefallen, dass wie divers und gleichberechtigt sich das dann doch irgendwie zumindest nach außen getragen hat. Finanziell kann ich das nicht sagen, weil ich nicht reingucken konnte in die Verträge der Kollegen oder Kolleginnen, aber so, sag ich jetzt mal, die äußeren Faktoren. Ne? Und ja, ich finde, dass das dann darauf folgend dann nicht mehr ganz so war. Also ich sag mal jetzt im Fernsehen, das ist ja schon noch auffällig, also deswegen reden wir auch drüber. Es ist einfach ein großes Thema nach wie vor, und das war es auch schon vorher, schon lange vorher. Gab ja auch schon in den 90ern Studien dazu und auch davor schon ganz klar, ganz offensichtlich einen größeren Bedarf offensichtlich an Männern vor der Kamera als an Frauen. Und das ist schon noch ein bisschen auch, also das heißt ein bisschen, das ist schon auch nach wie vor so. Ich finde, dass es jetzt so langsam eine Bewegung gibt oder eine Tendenz dazu, dass gewisse Positionen, auch verantwortungsvolle Positionen, auch weiblich besetzt werden. Auch vor der Kamera fällt das jetzt auf, dass, glaube ich, jetzt was getan werden muss, hat man manchmal das Gefühl, so, jetzt ist offensichtlich hier gerade Alarm, wir müssen jetzt hier mal was machen. Und das ist ja auch okay, also ist ja auch gut, und Gott sei Dank ist das jetzt so. Aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht das Ende so des Weges. Und auch so, wie wir aufgewachsen sind. Ich bin sehr mit Fernsehen aufgewachsen. Mich hätte man als Kind, hat meine Mutter nicht getan, aber sie hätte mich auch 24 Stunden vor den Fernseher setzen können. Das wäre für mich das größte gewesen. aber da war es natürlich auch so, dass man häufig eher, also dass Männer eher zu einem gesprochen haben, ne, aus dem Fernseher. Und auch die Themen sind ja irgendwie immer aus männlicher Sicht erzählt worden. Und ich habe ja auch mal so eine Phase gehabt in meinem Leben, wo ich dachte, so, Leute, jetzt werde ich Schauspielerin. Das ist jetzt mein Ding, ich probiere das jetzt. Ich wollte es eigentlich am Anfang gar nicht, aber ich wurde da so ein bisschen hingequatscht. Und dann hat es mir irgendwie auch eigentlich ganz gut gefallen am Anfang. Und die Rollen aber, die ich dort angeboten bekommen habe, das waren meistens eben, wie soll ich sagen, wohl situierte junge Frauen auf High Heels mit sehr kurzen Röcken, äußerst blonden, langen Haaren. Und meistens bin ich wirklich, ist kein Scheiß, mit einem Mini durch Städte gefahren. Also ich hatte immer irgendwie einen Mini-Cooper am Start. Und also es hätte noch gefehlt, dass ich die Champagnerflasche unterm Arm habe beim Aussteigen. Und war immer irgendwie in irgendjemanden verliebt. So, also es war immer ähnlich von der Struktur der Bücher, und ich fand das irgendwann, ist mir das aufgefallen, dann fand ich es erst so ein bisschen witzig und irgendwann hat es mich aber genervt und dann dachte ich so, ich will das hier auch gar nicht und so. Ich war aber auch nie besonders gut darin, muss ich sagen, also es ist mir jetzt nicht schwer gefallen, da zu sagen, Leute, ich glaube, das ist vielleicht jetzt nicht ganz mein Weg, aber das war schon sehr auffällig, also... Wenn du als Schauspielerin arbeiten möchtest, und ich bin jetzt 1,65 ungefähr, blonde Haare, bin jetzt von der Statur eher wahrscheinlich schlank. Wenn du so aussiehst, dann kriegst du halt so Rollen. Dann kriegst du so bestimmte Rollen. Ne? Und so ist das eben. Das ist schon sehr, es gibt halt immer diese Muster und es ist schon sehr, sehr flach alles insgesamt. Und es hat mich gestört.
Hast du dich in der Zeit auch als Frau speziell ungerecht behandelt dadurch schon? Oder ist dir das erst so im Laufe der Zeit klar geworden?
Also es gab so ein, zwei Momente, wo ich gemerkt habe, dass ich gerade wütend werde. Und das war zum Beispiel... mal auf irgendeiner Veranstaltung, ich weiß nicht mehr, was das war, irgendwie wahrscheinlich Bambi oder irgendwie sowas halt. Und ich bin mit meinem damaligen Mann auf die Veranstaltung gegangen, weil vorher ist ja immer dieser rote Teppich und dann sind wir da über den roten Teppich gegangen, dann hält man ab und zu mal an und gibt ein Interview. Und es ist mir schon häufiger aufgefallen, es hat mich auch häufiger schon gestört, aber da hat es mich einfach zum ersten Mal richtig wütend gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt richtig coole Projekte hatte und wirklich irgendwie so richtig tolle Sendungen moderiert habe, auch ganz vielfältige, schöne Sachen. Also ich war richtig stolz darauf, wo ich jetzt mich da so hingearbeitet hatte. Und dann gab es eben diesen einen Journalist am roten Teppich, der dann meinen damaligen Mann fragte, und wie läuft's denn? Also man muss dazu sagen, es ist Kostja Ullmann, der ein toller Schauspieler ist. Und wie läuft's denn jetzt? Und was machen Sie denn jetzt gerade für tolle Projekte? Und gibt's jetzt einen neuen Film mit Ihnen? Und so, und dann hat Kostja ein bisschen was dazu erzählt. Und dann meinte er zu mir so, ja, und Frau Ullmann, woher ist denn Ihr Kleid? Und da war ich so bei mir, wo ich dachte so, im Ernst? Ist es wirklich Ihr fucking Ernst gerade? Das ist die einzige Frage, die Sie jetzt von mir wissen wollen, woher mein Kleid ist, wirklich. Und das war so, ich habe mich dann wirklich mit dem angelegt. Er hat das auch nie gesendet. Ich finde es eigentlich total schade. Aber ich war richtig sauer. Und da dachte ich so, nee. Ich habe da drauf keinen Bock. Ich mache tolle Sachen und ich rede gerne darüber, aber ich fange jetzt hier nicht an. Also ich sag auch gerne noch mal kurz, von wem mein Kleid ist, von welchem Designer. Da freut er sich auch oder die Designerin, aber das kann ja nicht alles sein. Und das ist eben so dieser Blick darauf, wie Männer und Frauen doch überhaupt nicht gleichberechtigt gesehen und behandelt werden. Und man muss dazu sagen, es war jetzt nicht nur so, weil das ein Journalist war. Es gab auch Frauen an dem Abend, die genau auch nur diese Frage gestellt haben. Ne? Das ist jetzt nicht geschlechtsspezifisch. Ja, und das war eben so ein ausschlaggebender Moment für mich.
Wie ist dein Mann damit umgegangen eigentlich?
Also ich habe ihm das dann auch gesagt. Meinte auch so, ich bin gerade richtig sauer. Und er fand das natürlich auch nicht toll. Wir haben uns da auch ein bisschen zu ausgetauscht dazu. Wir haben dann auch festgestellt, dass es offensichtlich immer noch in den Köpfen der Leute so drin ist, dass der Mann, der arbeitet, der ist erfolgreich, der darf erfolgreich sein und einen schicken Anzug anhaben und noch irgendwie was auch immer noch alles können. Und die Frau ist halt oft das Beiwerk. Mhm. Die sieht dann halt ganz hübsch aus und schmückt quasi ja dann den Mann noch im besten Falle. Und dann reicht's aber auch. Dann ist die Aufgabe quasi ja für die Frau erledigt.
Oh, ja. Und das überrascht, dann sind dann viele nicht darauf vorbereitet, dass die Frau dann selber auch eine eigene Existenz hat und Geld verdient und auch eigene Erfolge hat.
Dann fängt die auch noch an zu reden darüber. Ja, genau. Das ist ja unmöglich.
Aber Wut ist ja etwas, was ja oft auch was Positives ist, oder? Mhm. Weil Wut führt ja oft, das kenne ich bei mir, auch zu guten, also zu guten Movements, ja, die sagt so, okay, jetzt reicht's, jetzt, das muss ich jetzt ändern, also das ärgert mich jetzt schon so, das ist jetzt ein Zeichen, also geht's nicht weiter.
Ja. Und das war auch wirklich, also eben die Initialzündung, und ich dachte an diesem Abend, boah, ich hab da so nicht mehr auf der Ebene Lust drauf und, hab dann aber auch so für mich überlegt, was sind denn die Punkte? Was stört mich denn jetzt tatsächlich? Mhm. Und wo bin ich denn vielleicht auch so? Mhm. Weil das ist ja jetzt mal, ich kann das ja auch nicht von mir komplett weg abstreifen, so als wäre ich nicht selber manchmal auch so. Und was kann ich aber so für mich tun in meinem Umfeld und vielleicht mit den Frauen, die ich kenne, die mich umgeben? Wie kann man eigentlich da so mehr zusammenkommen und eben sich da mehr auch solidarisieren, weil es ist schon so, ich habe auch mit sehr vielen männlichen Kollegen auch Kontakt und auch Austausch und die untereinander haben halt auch super viel Austausch. Also die sind halt so gut vernetzt miteinander und dann treffen die sich auch mal und klüngeln da und dann gehen die da halt mal ein Bierchen trinken und so, ne? Und dann so, wie auch immer. Und Frauen machen das halt leider gar nicht so häufig und das ist was, wo ich einfach nur an uns Frauen, also ich kann immer nur appellieren, hey, lasst uns auch alle zusammen Bier trinken gehen oder was auch immer, aber lasst uns das zusammen machen.
Aber das heißt, weil ich dich genau das fragen wollte, also wie schaffen wir es, Frauen aus dieser Situation rauszukommen und wie schaffen wir es, schnell rauszukommen? Weil ich glaube auch, dass, also ich spreche immer die Zuhörer ein bisschen schon und Zuhörer von Frauen, ja, also ich bin davon überzeugt, dass es die Frauen gibt, also die Frauen sind und dann wirklich auch gerne Frauen nach sich ziehen und sagen, ich bekomme jetzt den Job, ich kann nicht, aber ich schlag mal die vor oder ich setze mich auch mal für die andere ein oder erzähle der, dass, keine Ahnung, eine Rolle gerade verfügbar ist und so. Und dann gibt es die Frauen, die das nicht so tun, ja, weil sie so gut damit fahren oder selber schon so einen anstrengenden Job hatten, um dahin zu kommen, wo sie sind, dass sie sagen, die anderen sollen es jetzt nicht leichter haben als ich.
Ja, ich glaube, es gibt ein grundsätzliches Problem daran, nämlich weil es einfach so viel Platz gibt, also so viel mehr Platz, so muss man es vielleicht eher formulieren, für Männer als für Frauen immer noch und nach wie vor. Weil in dem Job, in dem ich jetzt bin oder in dem viele vor der Kamera sind, egal jetzt in welcher, ob als Schauspielerin oder wie auch immer, es gibt immer ein bisschen mehr die ausgearbeiteten Rollen für die Männer oder auch mehr Rollen für Männer. Und ich glaube, im Schauspiel ist das sehr, sehr, sehr offensichtlich auch. Da gibt es auch viel mehr Sprechrollen für Männer als für Frauen. Also, und auch ganz ehrlich, wie sind wir aufgewachsen mit, gerade auch bei Zeichentrick-Sachen, wie wir wirklich groß geworden sind, die Frauen oder die Mädchen in den Zeichentrickfilmen oder Disney-Filmen oder Animationsfilmen waren immer die irgendwie, entweder das Beiwerk oder die Prinzessinnen, die gerettet werden müssen. Also immer so die wirklich offensiv sehr geschwächte Person in dem ganzen Szenario, die dann nicht mal viel sprechen durfte. Und also schon gar nicht für sich selbst oder für andere stark sein konnte oder einstehen konnte. Also es ist halt oft einfach aus einer männlichen Sicht geschrieben oder inszeniert. Und das macht natürlich ganz viel mit all dem, was uns umgibt auch bis heute. Und da glaube ich eben nicht, dass wir Frauen total jetzt die missgünstigen Bitches sind, die nicht wollen, dass andere Frauen neben uns oder vor uns oder wo auch immer dastehen. So ist das nämlich gar nicht. Aber es gibt natürlich eine größere Angst, dass man selber vielleicht seine Position verlieren könnte, weil man ja sowieso, weil es eh nur so diese eine Position gibt. Also wenn man jetzt sich mal eine Talkshow anguckt, meistens die Gäste sind insgesamt meistens 4-5 Gäste und davon sind dann, wenn es jetzt 5 Gäste sind 4 männlich und dann hast du eben diese eine Frau. Und fertig. So, also, und so muss man sich das im Großen halt auch ungefähr vorstellen. Als Mann hast du halt mehr Chancen und du kannst dich auch schneller entwickeln dadurch. Du hast halt viel mehr Möglichkeiten. Und als Frau ist das eben nicht so.
Und das fördert dann irgendwie das Konkurrenzdenken unbewusst, oder?
Also ja, und das ist
den normalen Überlebensantrieb zu sagen, ich möchte auch einen Job haben.
Und das ist aber nicht, weil wir nicht wollen, dass andere Frauen erfolgreich sind, sondern weil es weniger Platz gibt. Und deswegen brauchen wir mehr Platz. Wir brauchen viel mehr Sichtbarkeit und wir brauchen einfach auch diese Möglichkeit. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wenn ich zum Beispiel eine Anfrage habe und da nicht kann, weil ich da schon gebucht bin, dann bin ich immer diejenige, die eine andere Frau empfiehlt zum Beispiel. Und ich glaube, das ist was, was ich wichtig finde, dass wir Frauen das eben machen, dass wir dann nicht sagen, ja, aber frag doch irgendwie den Moderator XY, sondern hey, meine Kollegin, die ist super. Ich kann auch mal kurz fragen, ob die da Zeit hat, aber fragt ihr sie doch am besten selbst. So, ne? Und das ist es einfach, dass wir da mehr miteinander uns solidarisieren.
Aber auch darauf hinwirken, dass es mehr Rollen gibt, auch für Frauen, oder? Weil im Endeffekt spiegelt ja das Fernsehen auch unsere Lebenswirklichkeit wieder und auch die Talkshows sollten das ja widerspiegeln. Ja.
Aber tun sie de facto nicht. Also genau. Sie versuchen schon, die Realität abzubilden.
Kanzler-Triell, sage ich, das fällt da manchmal auch total auf. Erst das Kanzler-Triell und danach die Diskussionsrunde. Da dachte ich mir, da ist dann ein Berater drüber gegangen und hat gesagt, okay, divers heißt junge Frau, alte Frau, dunkelhäutig, Migrationshintergrund, junger Mann, alter Mann, ja, da war ja alles perfekt. dann besetzt es einem dann auch schon so auffällt, weil man denkt so, das ist jetzt wirklich total 100%.
Ist mir aber lieber als drei Männer und eine Frau. Ja. Und aber es ist schon interessant, also auch die gesamte Wahrnehmung. Ich war mal selber eingeladen bei Markus Lanz und ich mag die Talkshow voll gerne, ne? Muss ich auch dazu sagen. Und es war so eine Situation hinter der Bühne, also es ging gar nicht jetzt um vor der Kamera, sondern hinter der Kamera. Ich war die einzige Frau in dieser Runde und die Männer, und da waren auch ein, zwei hochkarätige Journalisten drunter, standen so hinter der Bühne noch im Backstage und klüngelten da halt und so, auch alles cool. Ich habe mit sowas ja auch überhaupt kein Thema. Ich stelle mich dann da einfach hin und dann ist gut so, ne? Und das habe ich dann eben auch gemacht. Ich habe mich dann so in die Runde gestellt und dann guckte mich der eine an und meinte so, ja, ach so, sind Sie die Praktikantin, der ich den Vertrag noch kurz geben sollte? Und das ist halt so, wo man dachte so, ja, okay, ich bin eine, in dem Fall war ich noch eine junge Frau, interessante Haltung zu der ganzen Situation. Und das ist eben dieses Ganze, wie man immer noch denkt. Und das war so entlarvend in diesem Moment. Und ich habe ihn nur angeguckt und meinte so, Sie sind doch Journalist. Sie haben sich nicht vorher darüber informiert, wer mit Ihnen in der Runde sitzt. Und dann ich habe es so ein bisschen lustig gemacht. Und dann, aber auch, ich fühlte mich
aber
trotzdem,
du gekonnt hat auch,
ja, aber ich ja, fühlte weil, mich in der Position oder in dieser Situation trotzdem dazu genötigt, die Situation aufzuheitern. Weil man nämlich dann, es ist auch so, als Frau immer das Gefühl hat, oh, ich will jetzt hier nicht kompliziert wirken oder nicht eingeschnappt oder nicht anstrengend oder sonst was. Ne? Und das ist halt auch immer noch so nervig. Das ist halt so eine Metaebene, die immer mitläuft.
Aber ich kenne. Ich habe vor kurzem erst in einer Runde zusammengesessen, also beim Lunch, ja, mit einer Professorin.
Nicht beim Lunch, sondern beim Lunch.
Nicht beim Lunch, sondern beim Lunch. Mit einer Professorin, und das war ganz interessant. Sie erzählte so Ähnliches, dass sie auch bei irgendeinem Vortrag war und vor ihr war ein anderer Professor und dann kam sie rein und auch blond, ja, und er meinte dann, ob sie ihm jetzt auch einen Kaffee holen könnte, ja, und ich glaube, die Situationen sind ja klar, diese war dran, wie sie sagte, so dran gewöhnt, dass das nur Männer waren, die sonst immer Vorträge da an dem Ort gehalten haben. Ja, aber wie reagiert man dann auch richtig? Also man muss ja auch schlagfertig sein.
Ja, das stimmt.
Ich kenne so manchmal Situationen, da ist man so vom Kopf gestoßen, dass man sich tierisch ärgert, dass einem nicht das Richtige einfällt, was man jetzt dazu sagen kann. Ja?
Ich glaube aber, wenn einem nicht das Richtige einfällt, was überhaupt nicht schlimm ist, weil auch ich habe tausende Situationen schon erlebt, wo ich am nächsten Tag dachte und aufgewacht bin und dachte, oh, das hätte ich sagen müssen. Aber wenn es einem nicht einfällt, dann darf man, finde ich, auch sagen so, puh, das fand ich jetzt irgendwie unschön. Oder ehrlich gesagt, es trifft mich jetzt gerade, weil. So, oder also, dass man einfach von sich spricht, wie es einem gerade damit geht. Okay. Einfach in der Situation, dass man es gerade irgendwie nicht cool findet, weil. So,
okay.
Wie man sich halt in dem Moment fühlt. Also das würde, weil das ist halt ehrlich und gibt dem anderen doch auch die Chance, dass er sich auch für sein eigenes Verhalten zum einen entschuldigen kann, aber auch das vielleicht reflektieren kann. Mhm. Weil das ist ja eigentlich am Ende, man will ja alle, also ich versuche das zumindest, dass man Leute mitnimmt auf die Reise. So, und die geht auch ja noch eine ganze Weile, offensichtlich. Und dass man auch sowas wie, auch das Wort Feminismus, ne, das ist ja so gescholtenes Wort. Also das ist ja total so unangenehm besetzt. Und ich kriege auch immer so kleine Gänsehaut auf so eine nicht schöne Art manchmal, wenn ich das Wort höre. Aber eigentlich ist das schade, weil, und da muss ich auch viel an mir selber arbeiten, weil eigentlich heißt das ja nur, dass man dass alle gleichberechtigt sein sollen. Oder dass das Schönste wäre, wenn alle Menschen gleichberechtigt sind und wären. Mehr ist das gar nicht.
Aber
das
ist schon nichts, so oft gesagt.
Ich weiß, aber das ist ja nichts gegen Männer zum Beispiel. Also ich glaube, das ist was Männer aber auch verstehen dürfen. Dass das hier nichts ist gegen Männer, gegen euch, liebe Männer. Weil ich liebe Männer sehr. Ich habe nichts gegen Männer auf dieser Welt. Her damit. Aber es geht einfach nur darum, gleichberechtigt zu sein. Die gleichen Rechte, ganz normal, genau die gleichen Rechte zu haben wie Männer. Und ich glaube, so gerade jetzt in den letzten Monaten hat man das ja auch stark gemerkt, jetzt nochmal in dieser ganzen Pandemie. Ich merke gerade, ich komme hier von
Höchstchen auf Stöckchen. Ne?
Wow.
Ich ändere so im Kopf immer nur noch die Rückfragen zu
den Riesen. Böden hier gerade. Jetzt fällt da viel, es ist einfach so vielfältig. Und in der Pandemie gab es doch die Situation oder den Moment auch hier in Hamburg, wo dann klar war, okay, Sperrstunde ab 22 Uhr. Ne? Und dann haben sich so viele, also Männer in meiner Umgebung, aufgeregt darüber, dass sie jetzt nicht mehr joggen gehen können ab 22 Uhr. Und wo man dann doch echt dachte, und ich glaube, ich bin ja nicht die Einzige, die das irgendwie gesagt hat oder gedacht hat, aber als Frau kommst du gar nicht auf die Idee. Ich würde niemals, also ich meine, ich würde auch so nie joggen gehen, mal davon abgesehen, aber schon gar nicht nachts um 22 Uhr, wenn es dunkel ist. Mhm. Also sorry, ey, da hätte ich zu viel Schiss. Mhm. Würde ich nie machen. Mhm. Und das sind halt diese ganzen Punkte, glaube ich, die Männer ja gar nicht wissen können. Aber wenn wir es denen nicht sagen, dann können sie es erst recht nicht wissen. Und dann kann man diese Empathie dafür, glaube ich, gar nicht mittragen. Und auch die Verantwortung irgendwie auf eine Art dafür gar nicht mittragen, wenn man es nicht weiß. Ne? Deswegen finde ich es halt wichtig, darüber zu reden. Aber liebe Männer, glaubt mal, keine Frau würde 22 Uhr oder nachts joggen gehen. Es ist viel zu unsicher. Wirklich. Und da, also ich fühle mich schon unsicher, wenn ich 22 Uhr irgendwo nach Hause laufe.
Ich habe gestern gerade drüber nachgedacht, weil unsere Tochter bei ihrer Tante war und wir waren im James Bond, ja, wie ich erzählt habe, und der auch mittlerweile schon immer Richtung Diversität geht. Ja, so. Und da hatte ich überlegt, kann sie alleine von ihr nach Hause gehen, aber es ist 7:30 Uhr, ja, wir waren extra nachmittags im Kino und dachte mir, 7:30 Uhr, jetzt dunkel, Mädchen, 10 Jahre, was du dann denkst, auch, wir wohnen jetzt nicht in irgendeinem Randbezirk, aber trotzdem dachte ich mir, ist es, kann ich das noch verantworten oder ist es einfach zu gefährlich, so, ja, was, also so ein Gedanke ist, wo ich denke, das ist irgendwie, es ist so bescheuert, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, aber das ist so. Also wir leben ja in so einer Zeit. Ich habe da gerade den Klartext für die Next Emotion geschrieben, weil am 25. Tag ja der Tag für die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen ist. Mhm. Und fast jede Frau also hat schon Erfahrungen gehabt mit sexualisierter Gewalt, die natürlich verschiedene Stufen hat. Ja. Und es ist auch wirklich, da sind wir einfach Opfer. Ja. Und trotzdem ist die Gesellschaft noch so oft auf der anderen Seite.
Ja, ich kenne das auch. Also ich habe das selber auch erlebt. Mhm. Und ich habe mit, also ist jetzt mal kurz Werbung, okay. Mhm. Bitte nimm es mir jetzt nicht übel, aber ich hoffe, ich darf das jetzt mal einmal so sagen, weil es wirklich ein tolles Projekt ist. Ich habe mit L'Oreal zusammen gibt's eine Kampagne mit einer NGO zusammen, Holleback, die heißt Stand Up.
Und haben wir auch schon mitgemacht.
Das ist wirklich toll. Super. Ach super, das freut mich, weil also jeder, auch vielleicht jede Frau, die da mal Bock hat, sich dazu zu informieren. Es geht um Belästigung im öffentlichen Raum, weil das existiert halt so stark, dass also 80% aller Frauen haben auch schon Belästigung im öffentlichen Raum erlebt. Und deswegen muss man drüber reden. Also es geht nicht anders. Ich habe es selbst auch schon erleben müssen. Und deswegen, also wenn sich da jemand jetzt Lust hat, mal zu informieren, Stand Up heißt die Initiative. Das ist wirklich toll.
Es ist toll und es ist so ermutigend. Deswegen auch an alle Teilnehmer und Zuhörer und Zuhörer, es ist so wichtig, wirklich drüber zu reden. Ja, weil ich finde, manche Personen trauen sich ja dann nicht. Also Frauen, was sagen, du, mir ist das und das passiert und liegt irgendwie an mir oder so. Und das ist Quatsch. Also
oh, das ist ein guter Punkt, dass man oft die Schuld bei sich selber sucht, leider. Warum auch immer man das macht, aber man nimmt die Verantwortung so doll auf sich für etwas, was jemand anderes einem getan hat. Und das geht natürlich nicht. Und für mich ist es so, ich habe dieses ganze Catcalling zum Beispiel, ne, dieses hey, so, ne, diese ganze Nummer, wie oft ich das in meinem Leben schon erleben musste. Und ich habe da auch schon ganz viele Diskussionen, auch mit den Typen, also zum Teil, die das gemacht haben, habe ich auch schon Diskussionen dazu, also auch teilschwachsinnig, weil was soll schon Gutes dabei rauskommen. Aber okay, ich hatte schon das Gefühl, vielleicht kann ja irgendwas Gutes dabei rauskommen. Aber ich habe das wirklich ganz, ganz viele Jahre gar nicht gedacht, dass das zum Beispiel Belästigung im öffentlichen Raum ist. Also man muss sich wirklich erstmal damit beschäftigen, weil für einen selber wird das dann so zu seiner Realität.
Aber und man ist es schon so gewöhnt.
Man ist das so ein bisschen so gewöhnt und dann gehört das irgendwie so ein bisschen mit dazu, wenn man durch die Straßen läuft, dass man dann irgendwie sowas mitbekommt. Ja. Und bis man dann erstmal sich auch da so zurechtruckelt und erstmal denkt so, nee, Moment, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das darf nicht so laufen. Und man darf nicht so mit mir oder mit anderen Frauen umgehen. Da gehört richtig viel dazu, weil wir so aber aufwachsen.
Und es so gewöhnt sind. Ja. Ich finde es ganz gut, so immer diesen Test zu machen, was, wenn man es andersrum machen würde, wenn du überlegst, wie oft machst du die Wiener, das war jetzt ein neuer Begriff für mich.
Catcalling. Das ist für mich auch ein neuer Begriff. Beruf, wollte ich schon sagen. Das ist ein sehr neuer Beruf für mich.
Wenn du überlegst, wie oft machen wir das Männern gegenüber, Also das ist wirklich,
ich mach das einfach, glaube ich, nie. Ja. Ich wollte gerade mich drüber lustig machen. Das ist ein schlechtes Thema, um sich darüber lustig zu machen, habe
ich
gerade
gemerkt. Ich glaube, was ich so überlegt habe, als ich diesen Klartext dazu geschrieben habe, das ist sehr stark, wie in vielen Fällen auch mit Selbstbewusstsein zu tun hat.
Ja, das stimmt.
Wir sind stärker, auch Frauen zu unterstützen, wenn wir uns unserer selbst mehr bewusst sind. Ja? Also wenn wir wissen, das sind meine Stärken und ich bin gut so, wie ich bin. Und denke ich, so langsam sind wir auch solidarischer den anderen gegenüber, weil dann denken wir nicht sofort, oh Gott, was hat das jetzt für mich für schlechte Auswirkungen jetzt?
Männer sind ja meistens, also nicht alle, ne? Aber ich in meinem Beruf merke ich das schon, sehe ich das schon häufiger mal. Die kommen so rein und dann sind sie halt schon das, da wollen sie schon, also das ist schon das Ding, so, ne? Mhm. Da gibt's schon Applaus gefühlt von innen, weil die halt jetzt so geil in den Raum reingegangen sind. So, das ist halt, aber ja, warum nicht sich davon eine Scheibe abschneiden? So, also warum denn nicht? Warum,
die ist doch cool. Frauen auch so sein lassen, ja, weil ich glaube auch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich denke, dass auch das, den Blick von uns Frauen auf die Frau, wenn du so über in den Raum reingehst,
doch, und sagst, toll. Hey, ist doch
super.
Ich wirklich ich toll, lieber so das finden. Feiern, dass, genau. dass das genau so ist. So, und das finde ich so das eine. Und das andere, zu deinem Punkt, den ich sehr gut finde, mit dem Selbstbewusstsein, auch Selbstwert, ne, seinen eigenen Selbstwert kennen. Und das finde ich auch was, was man als junges Mädchen ganz gut schon mitgegeben oder mit beigebracht bekommen könnte. Wie eben der Selbstwert ist, dass man einen starken Selbstwert hat, aber vor allen Dingen auch, wo die Grenzen sind. Also ich finde das ganze Thema Grenzen auch sehr, sehr spannend, weil das ist tatsächlich was, oh, das hätte ich schon gerne früher gewusst. Das musste ich auch lernen tatsächlich. Und ich glaube, hätte ich das schon ein bisschen früher gewusst, dann hätte ich öfter auch schon meine Klappe aufgemacht an vielen Stellen. Aber man ist dann oft sehr zögerlich oder ein bisschen zu brav vielleicht auch manchmal, ne?
Ja, oder zu gewöhnt an vieles, oder? Also ich denke mir so.
Und das braucht's nicht. Also das ist unnötig an der Stelle.
Sind wir, du kommst ja aus dem Osten, ich komme aus Polen, also
noch mehr aus dem Osten als ich.
Noch mehr aus dem Osten, ja, und so im Kommunismus so sozialisiert als Kind und da war es so, aber so normal, dass wir Frauen gearbeitet, also ich war damals ein kleines Kind, also ist meine Mutter und die anderen Frauen auch gearbeitet haben. Also die Schofis waren trotzdem zu Hause, also das nicht. Ja. Aber also Männer waren da, glaube ich, genauso die großen Schofis so, aber die jetzt mit Augenzwinkern. Aber trotzdem bin ich so aufgewachsen in einem Umfeld, dass es total normal war, dass Frauen auch zur Arbeit gehen. Und, und ich glaube, dass ich damit auch schon so viel gleichberechtigter sozialisiert worden bin. Wie ist so dein Gefühl?
Ja, bei mir geht's da genauso wie dir. Also ich bin mit meiner Mutter groß geworden und mit meiner Schwester, ohne Vater, der hat uns verlassen, also hat so unsere Familie verlassen, als meine Mutter mit mir schwanger war, auch so richtig, richtig blöd im 9. Monat, also ist auch ganz egal, wann, in welchem Monat, aber so,
trotzdem richtig blöd.
Richtig blöd. Und wir sind halt so im Plattenbau groß geworden, oder ich bin da groß geworden, in einer auch ein bisschen rougheren Gegend von Erfurt. Also da war schon viel vor der Tür los und auch innerhalb des Plattenbaus war echt viel los. Da hat man schon viel mitbekommen. Da gab es auch viel so häusliche Gewalt an allen Ecken und Kanten. Das hat man immer irgendwie mitgekriegt und gespürt. Und so bin ich halt aber auch mit so einer Figur oder so einem Vorbild, sag ich jetzt mal, groß geworden, eben, dass man als Frau die Sachen regelt irgendwie und arbeitet. Also meine Mutter hat immer gearbeitet und hat ja uns zwei Kinder großgezogen und war immer für uns irgendwie trotzdem auch da. Sie hat auch studiert und also da kam wirklich viel zusammen, was sie da irgendwie geschafft hat, unter einen Hut zu kriegen. Also was ich jetzt auch noch mehr wertschätzen kann, weil damals war das ja für mich quasi normal, aber ich glaube, für sie muss das schon echt doll gewesen sein. Also war bestimmt viel für sie. Und ganz auffällig war es dann so kurz nach der Wende, da sind wir dann so ein paar Tage später tatsächlich in den Zug eingestiegen, nach München gefahren zu Verwandten und das war alles sowieso schon total aufregend für mich, weil ich kam wirklich gefühlt in einer anderen Welt raus und die Verwandten, die hatten ein Haus, also ich glaube, da war ich zum ersten Mal in so einem richtig krassen Haus und dann hatten auch zwei Kinder und zwei Jungs waren das und da hatte jeder sein eigenes Kinderzimmer mit den krassesten Spielzeugen und also es war wirklich irre und die hatten Ferrari vor der Tür stehen, also wirklich so das komplette Gegenkonzept so von dem, wie ich groß geworden bin und die Frau war einfach tagsüber zu Hause. Und ich fand das so seltsam, also mir ist das mit 7 Jahren so seltsam vorgekommen, dass ich damals zu meiner Mutter meinte, so, sag mal, langweilt die Frau sich nicht den ganzen Tag? Und das war so, also meine Mutti musste darüber natürlich lachen irgendwie. Und ich habe mir das dann auch immer wieder erzählt, dass ich das damals so gesagt habe. Aber das war so eben mein Bild davon, wie man als Frau ist, dass man ja seine Sachen macht und sein Ding macht und aber das eben auch irgendwie schaffen muss. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das alles in mir mit so einer Leichtigkeit konnotiert wäre, ne? Sondern auch schon mit dafür kämpfen und einstehen, dass man das auch durchziehen muss. Also da geht's ja auch um was. Da geht's ja um existenzielle Sachen und so, ne? Ja.
Aber so bin trotzdem ich auch aufgewachsen mit einem Bild und wo du sagst, muss ich auch sagen, dass ich keine einzige Freundin von meiner Mutter erinnere oder meiner Tante, die dann in Polen geblieben ist, nachdem wir nach Deutschland gekommen sind, die Kinder hatte und zu Hause war. Das war bei uns einfach nicht üblich. Ich meine, das Betreuungssystem war natürlich auch anderes. Also die Familie hat sich auch um die Kinder dann gekümmert oder es gab einen Hort sofort.
Genau,
also
ich hatte auch einen ganz tägigen
Kindergarten nach der Schule. Es war alles organisiert so.
Und ja, es war bei uns auch so. Aber es ist auch interessant, also wenn ich jetzt nochmal kurz bei dem Frau-Mann-Thema bleiben darf, da, also wenn ich jetzt Männer kennenlerne, die mit einer arbeitenden Mutter groß geworden sind, komme ich mit denen besser klar als Männer, die mit einer Mutter groß geworden sind, die einfach nicht gearbeitet hat. Also es fällt mir richtig auf. Das ist ein richtig großer Unterschied, muss ich sagen.
Weil man da also unbewusst einfach ganz anders sozialisiert worden
ist. Ja, auch die Wertschätzung, glaube ich. Also auch von der Männerseite. Also die Wertschätzung, also das, wenn Männer miterlebt haben, dass sie mit einer Mutter groß geworden sind, die auch sehr viel gewuppt bekommen hat. Also jetzt nichts gegen Frauen, die zu Hause, das ist genauso, ne? Also ich möchte jetzt wirklich kein Fass aufmachen mit, ich weiß, auch wenn man zu Hause ist, auch ein Job und Kinder großzuziehen und so. Aber ich meine jetzt wirklich gerade mal alleinerziehende Frauen oder auch von mir aus alleinerziehende Männer. Aber es ist ein Unterschied, so groß zu werden.
Dann auch gleich nochmal zum Thema Equal Pay, was ja da sehr viel mitschwingt. Also ich finde, Equal Pay ist ja ein ganz wichtiger Hebel für unsere Unabhängigkeit. Also ich glaube, wenn wir Frauen gleich bezahlt werden, damit mehr finanzielle Freiheit haben, sind wir auch nochmal stärker.
Ja.
Kommen wir schneller nochmal nach vorne. Wie steht es dazu in deinem Business? Was ist so deine Erfahrung? Du sagtest ja, man redet ja nicht wirklich so drüber, aber so deine gefühlte Erfahrung.
Wie? Es ist schon eigentlich schade, weil man redet wirklich da nicht drüber. Also niemand redet da drüber, was wer tatsächlich verdient. Ich habe mal mit einem Kollegen von mir, da haben wir uns mal ausgetauscht, aber auch weil er sehr offen auch darüber gesprochen hat. Und dann haben wir uns ausgetauscht, ob wir für den Job auch tatsächlich dasselbe verdient haben. Und haben wir auch. Also letztendlich ist das aber, eigentlich müsste man darüber viel mehr reden und sich viel mehr austauschen. Es ist aber auch so ein Job, wo man, es gibt jetzt nicht da, außer man arbeitet, keine Ahnung, bei der Tagesschau, in der ARD oder so, öffentlich-rechtlich, wo du so wirkliche Tabellen hast. Aber sonst läuft halt viel über Verhandlungen. Aber auch da ist es für Frauen ja super spannend, auch für mich, wie man gut verhandelt zum Beispiel, ne? Und wie man das so macht, dass man wirklich auch das Maximum rausbekommt für sich. Und
machst du das selbst?
Oder nee, ich habe eine Agentur, die machen das für mich, eine Agentin, die das für mich macht. Gott sei Dank, also, aber es gibt schon manchmal so Sachen, wo ich natürlich auch eine gewisse Vorstellung von habe und wir besprechen das auch im Vorfeld. Aber das ist so ein wichtiges Thema, finde ich, weil gerade Frauen ja doch am Ende diejenigen sind, die zurückstecken im Zweifel. Also wenn es dann eine Familie zur Familiengründung geht, ist es ja doch noch oft so, dass die Frau dann eher mal zu Hause bleibt, einen gewissen Zeitraum oder auch einen längeren Zeitraum, wie auch immer, als vielleicht der Mann, weil dann doch, warum? Der Mann dann doch noch anders oder besser verdient. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, auf den Job so grundsätzlich, aber es wäre so gut, wenn wir Frauen uns noch unabhängiger machen, auch wenn es ums Thema Finanzen geht und Geld geht und Anlage geht, dass wir wissen, was haben wir auf unserem Konto, wie haben wir das Geld denn, wie legen wir denn das Geld richtig gut an, dass wir auf jeden Fall all das wissen, um uns eben auch in einer Partnerschaft unabhängig zu machen, weil dann erlaubt es, kann man sich auch zum Beispiel erlauben, zu sagen, hey, dieser Job, so wie ich den jetzt mache, das ist überhaupt nicht meins, merke ich gerade. Ich möchte mich doch nochmal neu orientieren. Diese Freiheit hat man dann eher. Man hat auch eher die Freiheit zu sagen, diese Beziehung macht mich so unglücklich. Das ist so schrecklich. Ich kann das nicht mehr. Dann kann man sich auch eher von einem Partner trennen, ohne dass man das Gefühl hat, dass man dann
im
finanziellen Ruin sich befindet. Also man schenkt sich so viel mehr Freiheit, wenn man zumindest weiß, wie man mit seinem Geld umgehen kann, wie viel Geld man hat. Also all diese ganzen Faktoren sind so entscheidend, finde ich, für uns Frauen, gerade für uns Frauen. Weil wir sind auch eher diejenigen, also statistisch gesehen, die in Altersarmut landen als Männer. Und deswegen, darf ich jetzt noch eine Werbung machen?
Gleich dazu, kommen wir gleich dazu.
Deswegen folgendes, das war meine Rampe. Nein.
Da kannst du gleich noch drauf fahren. Also jetzt noch eine Rückfrage. Ja. Du hast ja schon deine Trennung angesprochen von deinem Mann. Und hattet ihr denn, muss ich jetzt natürlich auch fragen, das Thema Finanzen klar geregelt oder wie war das bei euch?
Ja, nee, total klar geregelt. Also auch so mit unterschiedlichen Konten. Jeder hat sein eigenes Konto. Wir haben natürlich ein Konto gehabt, wo wir alles, was so zusammengeflossen ist, ne? Also auch alle Fixkosten etc., die sind dann darüber gelaufen, aber sonst war auch alles komplett geregelt.
Also da war das Thema Geld, du musstest nicht einmal an das Thema Geld denken, als du überlegt hast, oder Trennung, wie auch immer das gekommen ist. Also weil ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, den du genannt hast. Ich glaube, es gibt so viele Ehen von, also vor allem mit Frauen, die eher zu Hause geblieben sind und sich nicht drum gekümmert haben, welchen Unterhalt bekomme ich, wie bin ich abgesichert für meine Rente, und die dann unglücklich werden, von welcher Seite auch immer, und dann die Kinder unglücklich sind, weil sie merken, die Eltern trennen sich nicht, und Kinder beziehen ja immer so viel auf sich selbst, und die Frau kann sich nicht trennen oder traut sich nicht, sich zu trennen, weil sie Angst hat, dass sie nicht finanziell klarkommt danach. Mhm. Ja, das finde ich ist so ein ganz wichtiger Punkt.
Und ich glaube, das ist so ein auch, Entschuldigung.
Ja, ich wollte nur sagen, Thema ist Altersarmut ist.
Darf ich ganz kurz was sagen? Da ist ein Regenbogen. Guck mal.
Oh, schön.
Ach, wie schön. Das ist ja schön.
Oh, den Moment genießen.
Oh, yeah. Komm, schön. Das müssen wir auch mal.
Toll. Ja, wow. Wunderschön.
So.
Selten gesehen von mir. Jetzt kann ich nicht mehr über das Thema Alters, also so ein schlimmes Thema.
Da ist irgendwo der Geldtopf.
Genau.
Ja, und damit man nämlich nicht bis zum Ende des Regenbogens
immer
muss.
Der Regenbogen
scheint. Ja, ist das wirklich, wow, das war so Thomas Gottschalk-mäßig jetzt übergeleitet. Aber es ist tatsächlich wichtig.
Aber es ist wichtig, und viele Frauen denken ja immer, das betrifft ja eher die Frau, die nicht so beruflich erfolgreich ist, und das ist wirklich Quatsch, auch an dieser Stelle gesagt. Ich weiß nicht die ganz genaue Zahl, aber es sind fast 80% der Frauen ja von Altersarmut bedroht, und es hat nicht mit der Bildung zu tun oder dem akademischen Grad, sondern es geht wirklich einfach durch alle Schichten hindurch. Also insofern ist es ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Und dann komme ich dazu zu einem neuen Projekt von dir.
Ja, genau.
Ja, ich hier nochmal die.
Das war jetzt die viel bessere Rampe, eleganter als bei mir. Ja, also tatsächlich ist das für mich so ein wichtiges Thema, dass ich jetzt, also ich mache jetzt auch einen Podcast zu dem Thema. Gemeinsam mit UMR beschäftigen wir uns sehr viel damit, mit Frauen und Finanzen. Wir haben ganz tolle Gästinnen vor Ort, mit denen ich darüber spreche, und auch Experten und Expertinnen. Es wird darum gehen, wie wir als Frauen unser Geld gut anlegen. Mhm. Also auch so in Richtung Aktien, ETFs, dass wir darüber mal sprechen, wie geht das überhaupt, warum ist das vielleicht sogar sinnvoll? Wie fängt man da an? Wie sind denn die ersten Schritte, wenn ich mir jetzt sage, okay, ich möchte jetzt mal mich mit der Börse beschäftigen? Was sind auch vielleicht die Fallstricke? Also solche Sachen, dann aber auch, wie verhandelt man als Frau gut und richtig? Was sind so die Kniffe? Worauf sollte man achten, auch beim Gegenüber? Und mit welchem Bewusstsein geht man zum Beispiel auch in so eine Verhandlung rein? Also es gibt ganz, ganz verschiedene Bereiche, die wir so oder die ich so beleuchten möchte und werde. Und ich freue mich sehr darauf. Also irgendwann bald wird es den geben.
Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn das auf jeden Fall, wenn dein Podcast live geht, ja, in den Shownotes nochmal ergänzen und schreiben. Danke. Und wir, das ist jetzt meine kleine Werbung für unser Thema finanziell bei Emotion, was wir gestartet haben, weil einfach dieses Thema so, so wichtig ist. Mhm. Ja, das, auch wir Frauen das einmal eins des Investierens wirklich leicht lernen können, das Geld auch Spaß macht. Also insofern begrüße ich alle Projekte, die sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, mhm, also und uns Frauen endlich verhelfen, ein anderes Mindset dazu finden. Begrüße ich sehr und wünsche ganz viel Erfolg für deinen Podcast.
Vielen Dank. Also.
So, jetzt geht's darum, nochmal so zurück zu unserem Thema zu finden. Ich wollte dich fragen nochmal zum Thema Alleinsein. Jetzt hast du schon gesprochen, haben wir kurz deine Trennung nur angesprochen. Mhm. Wir kommen ja beide so aus Corona, ja, ich so ein bisschen gebeutelt von Homeoffice und allen Themen, die so mit Kindern und Unternehmertum und Unternehmen in Corona-Zeiten so zu tun haben. Du jetzt natürlich auch als berufstätige Frau, aber auch Thema Alleinsein ist ja dann noch so einer Trennung und dann Corona ja auch ein Thema, glaube ich, was auch nicht so unbedeutend ist. Wie bist du durch Corona gekommen und wie kannst du allein sein?
Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ja, also die Trennung lag zu dem Zeitpunkt, also ich sage jetzt mal wirklich bewusst zum Glück, schon ein paar Monate oder ein Jahr oder so her oder zurück vielmehr. Gott sei Dank, weil ich habe auch bei einem Freund von mir mitbekommen, die haben sich dann so kurz nachdem das losging mit der Pandemie getrennt und das war auch, glaube ich, das ist auch sehr schlimm, glaube ich, für viele, die das ja auch betroffen hat, weil man ja eh schon isoliert wurde, zwangsläufig und dann, so ging es mir zumindest, war das mit dem Alleinsein schrecklich und furchtbar. Und ich habe mich wirklich sehr allein gefühlt. Und ja, ich, also so die erste Woche war wirklich so für mich nicht auszuhalten, weil ich aber auch viel ja immer reise, beruflich. Immer und gerne. Und ich mag es einfach so gerne, auch mit Menschen zu sein. Ich bin wirklich aber auch jemand, der immer ständig im Hier und Jetzt ist. Also das ist, glaube ich, für andere auch sehr anstrengend mit mir. Aber ich bin sehr, wenn ich jetzt hier bin, dann bin ich einfach hier zu 5 Trilliarden Prozent. Mhm. Und morgen bin ich halt dort zu 5 Trilliarden Prozent. Das kann schon auch mal blöd sein, so, ne?
Warum ist es anstrengend?
Ja, das kann für andere blöd sein, weil ich dann vielleicht nicht so kontinuierlich dann da bin. Also ich habe ganz tolle Freundinnen und die nehmen mir das alle nicht übel, Gott sei Dank. Also wirklich, da habe ich so viel, so viel Glück und auch Freunde, die mir das alle nicht übel nehmen.
Aber du bist dann weg.
Aber ich bin dann weg. Also ich bin dann auch mal 2 Wochen einfach weg. So, ne? Und dann bin ich aber wieder da und dann bin ich auch wieder da. Mhm. So, und so ist mein Leben so ein bisschen. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, ich habe auch neulich da mit jemandem drüber gesprochen, der, wir sind zusammen aufgewachsen und der macht einen ähnlichen Beruf wie ich. Wir haben beide festgestellt, dass eigentlich kaum jemand nachvollziehen kann, was wir für ein Leben führen, außer wir vielleicht gegenseitig voneinander das nachvollziehen können. Weil es ist immer sehr aufregend und mit sehr vielen unterschiedlichen Impulsen und Momenten und Herausforderungen und eben Menschen. Und da war plötzlich so doll Stille und Stillstand wie, ehrlich gesagt, noch nie in meinem ganzen Leben. Und ich war zum ersten Mal ganz bewusst in meinen eigenen 4 Wänden und habe auch wirklich zum ersten Mal jede Ecke mir richtig angeguckt und fand das halt irgendwann auch ganz langweilig und ganz blöd und musste ja so mit mir plötzlich so zurechtkommen. Und dann habe ich, ich habe es glaube ich auch so ein bisschen in dem Interview in der Emotion so erzählt, mich ganz schnell abgelenkt und habe ganz schnell einfach so eine Instagram-Interview-Reihe gemacht, also dreimal die Woche, weil mir das wirklich, also ich habe wirklich immer Montag, Mittwoch, Freitag habe ich das einfach dann durchgezogen, weil mir das plötzlich eine Struktur gegeben hat in meinem Leben und in meinem Alltag. Und dann ist mir das dann irgendwann nach 2 Wochen so bewusst geworden oder nach 3. Und dann dachte ich so, boah, eigentlich ganz schön traurig, so dass ich das jetzt brauche, dass ich mir das selber jetzt hier hinkonstruiere, weil ich vielleicht anders nicht klarkomme, so mit mir. Ne? Und das war eigentlich so für mich der Moment, wo ich wusste, puh, ich muss jetzt hier mal was machen, ich muss hier was wirklich ändern, auch wirklich grundsätzlich eben ändern und auch mal das aushalten, so alleine zu sein. Mhm. Und habe mich ganz viel dann angefangen, mit mir zu beschäftigen. Es war auch nicht schön. Es flossen auch vielleicht mal ein paar Tränen. Und habe dann aber irgendwann viel gesprochen mit Freunden und Freundinnen und ganz viel telefoniert. Und irgendwie haben wir immer so Slots dann, habe ich mit Freunden und Freundinnen ausgemacht, dass ich immer wusste, so, ach, dann telefonieren wir und dann telefonieren wir. Und dann habe ich irgendwie, das war wie so eine Gesprächstherapie, ist das irgendwie geworden. Und tatsächlich, irgendwann dachte ich dann für mich, ich kann die Leute nicht so belasten mit meinem Scheiß. Mhm. Und dann habe ich auch wirklich angefangen mit einer richtigen Therapie, also richtig professionell. Und das war eigentlich ein richtig guter Moment für mich, wo ich so dachte, oh, es tut total gut, eigentlich das mal irgendwo hinzugeben, wo mir richtig, also so professionelle Fragen dazu gestellt werden. Mhm. Und das war so ein befreiender Moment für mich, das zu tun. Und da ging das so langsam los, dass ich viel besser klargekommen bin. Und dann habe ich mich mit Finanzen tatsächlich richtig doll beschäftigt. Also weil ich mich dann versucht habe, in Themen reinzufuchsen, die mir vorher gar keinen Spaß gemacht haben. Mhm. Und die ich immer so vor mich so hergeschoben habe. Und habe dann irgendwie solche Sachen gemacht. Und dann habe ich gemerkt so, hey, das ist irgendwie auch mal okay. So, das ist auch mal okay. Und das muss ich jetzt, und ja, und auch das Thema loslassen, ne? Das muss ich jetzt halt auch mal aushalten und durchhalten und loslassen auch mal lernen. Und das ist natürlich jeder, der das auch schon mal gemacht hat oder machen musste, das ist nicht so cool. Das macht nicht so viel Spaß. Und ich bin ein sehr großer Lustmensch. Also mir machen viele Dinge sehr viel Spaß und denen gehe ich auch ganz doll nach. Und die anderen Sachen, die versuche ich immer ein bisschen zu vermeiden. Und da habe ich eben zum ersten Mal die Dinge, die ich sonst vermeide, mir angeguckt. Und es war eigentlich gar nicht, es war am Anfang blöd und dann wurde es immer besser.
Hast du denn Tipps für Zuhörerinnen und Zuhörer, die allein sind, wie bist du in so einem, für so schwere Momente, die es einfach immer mal wieder gibt, wenn man da ist?
Ich habe die auch, also es ist jetzt nicht so, als hätte ich die sonst jetzt nie wieder gehabt, habe das auch ab und zu noch. Also zum einen ist das, finde ich, wichtig zu unterscheiden und das habe ich dann auch gelernt, was Alleinsein und Einsamsein bedeutet, dass das überhaupt nicht das Gleiche ist und das ist total wichtig, dass man auch wirklich, wirklich, wirklich die Menschen im Leben einfach, also diese Freundschaften pflegt und eben diesen inneren Kern so zusammenhält, dass das wirklich wichtig ist, mit der Familie zu sein, mit den Freunden, mit den engsten Freunden und Freundinnen zu sein und sich auszutauschen und auch drüber nachzudenken, also dass man nicht in die Vermeidung geht und in die Ablenkung, sondern einfach auch mal es zulässt, so auch wenn es weh tut. Also ich glaube, so alles, was manchmal so ein bisschen weh tut, ich habe dann auch, das komme ich jetzt deswegen gerade drauf, ich habe auch angefangen, Sport zu machen. Ich war wirklich immer sehr unsportlich eigentlich, auch wenn ich früher viel getanzt habe und so, habe ich das Jahrzehnte auch nicht gemacht. also gar keinen Sport mehr gemacht. Ich habe dann jetzt damit angefangen. Und das ist auch ein bisschen Therapie, finde ich. Sicher. Weil das tut auch weh. Also so diese Art von Dinge, die manchmal schmerzen. Und dann merkt man, was daraus entstehen kann. Also dass man, da wächst plötzlich so ein kleiner Muskel heran. So ein Babymuskel. Auch wenn der, wenn ich da 2 Wochen nicht bin, gleich wieder weg ist. Ja, aber das auszuhalten, so das ist es, glaube ich.
Ich habe vor kurzem in einem Unternehmerin-Talk von einer Gründerin gehört, fand ich auch ganz gut, dass Leidenschaft auch Leidenschaft.
Ja, das ist so.
Und das dachte ich, ja, das stimmt. Ja, weil auch wenn ich mit größter Leidenschaft dabei bin, also wie ich jetzt so in mein Unternehmen lebe und alles, dann gibt es trotzdem auch ganz schön viel Leiden auf dem Weg. Aber das gehört irgendwie dazu, weil man ja mit so großen, also wie du ja am Anfang auch sagst, so großen Begeisterung und Leidenschaft dabei ist, ja, wie du gesagt hast, dann habe ich gemerkt, in den Momenten dann, wenn ich so aufgeregt bin oder mich so ärgere danach, als ich nicht zufrieden war, dass es mir einfach so wahnsinnig wichtig ist. Ja, das so.
Ja, also sich selber ein bisschen mehr zu verstehen, vielleicht zusammen und auch wirklich bei sich zu sein, zu gucken, wie geht's einem denn da, warum geht's einem denn da vielleicht nicht gut oder vielleicht geht's einem da besonders gut. Und die Verantwortung auch dafür selber zu übernehmen. Nicht zu sagen, ja, die Welt ist schlecht und alles sind doof und so, sondern nee, so ist es ja am Ende. Also da ist ja irgendwas bei einem selber dann im Argen. Und ich glaube, da hinzugucken, das ist auf der einen Seite wichtig. Und weil du gerade meintest, du hast mit einer Unternehmerin neulich gesprochen und so einen guten Tipp bekommen, vielleicht nur so nochmal allgemein so für uns Frauen, auch weil wir jetzt ja hier auch viel über uns Frauen sprechen, habe ich auch einen ganz tollen Tipp bekommen von einer ganz tollen Unternehmerin, die nämlich meinte, dass wir Frauen aufhören sollten, uns so viele Gedanken über unsere Schwächen zu machen. Also es hat jetzt nichts mit meinem inneren Kampf da gerade zu tun, weil das ist schon wichtig, ja. Aber ich sage jetzt mal nur mal vom Privaten zum Beruflichen zurück. Wir neigen halt dazu, dass wir immer so denken, so, oh, da bin ich noch nicht so gut, da muss ich jetzt nochmal einen Workshop machen, da muss ich mich jetzt nochmal weiterbilden und so. Und was daraus resultiert ist, dass unsere Schwächen halt so ein kleines bisschen besser werden, aber die werden niemals Top-Level erreichen. Und deswegen sollte man sich auf seine Stärken fokussieren und gucken, was kann ich denn wirklich richtig gut, und da kann man rein investieren. Also da mal einen Workshop zu machen oder da mal sich noch weiterzubilden, um dann ein geiles High-Level zu erreichen. Scheißt auf die Schwächen, wirklich. Jeder hat das, egal. Das kann man dann so handhaben, wie ich mit meinem kleinen Muskel. Ich werde niemals Bodybuilderin werden, sagen wir es mal so. Aber ich kann trotzdem andere Sachen dann richtig gut machen und darauf kommt es an.
Das war jetzt für mich jetzt sozusagen der, wie soll man sagen, wie hat das so genannt, die Rampe, ja, die für meine Frage, die ich in jedem Podcast stelle, was sind denn deine größten Stärken? Ja? Also weil ich das so eben auch so wichtig finde, darüber auch sprechen zu lernen und selbstbewusst die eigenen Stärken mit anderen zu teilen.
Also ich kann richtig gut Menschen zusammenbringen. Ich kann auch richtig gut Sachen verkaufen. Also wenn ich so eine Leidenschaft für das habe, dann schaffe ich es auf jeden Fall, die anderen davon zu überzeugen. Das kann ich unfassbar gut. Und ich kann Leute mitnehmen. So, ich kann Leute mit ins Boot holen und überzeugen. Und ich kann Leuten auch ganz einen tollen Tag bereiten oder einen tollen Abend oder so. Also so ich glaube, Menschen fühlen sich wohl mit mir. Das würde ich mal so sagen. Das würde ich jetzt mal so sagen. Oder? Was sagst du?
Absolut. Ich fühle mich schon auf die Uhr geguckt.
Ich fühle mich jetzt wohl.
Was soll ich alles sagen? Ich fühle mich wirklich wohl. Ich finde es ganz toll, auch dieses selbstbewusst auch zu sagen, was ich auch so schön finde, dass wir auch das lernen, so positiv abzuspeichern, ja, also wie du auch gesagt hast, sich Menschen bei mir wohlfühlen, ja, das finde ich auch
also wirklich schön. Ich hoffe das, aber ich gehe auch davon aus.
Also ich kann es jetzt bestätigen. Hattest du denn
Schreib mir in die Kommis. Ob es wirklich so war. Nein, klar.
Hast du denn auf deinem Weg Role Models gehabt? Also wenn du jetzt in diesem Business unterwegs bist, andere Moderatorinnen oder Moderatoren, die du gut fandst und dachtest, von der schaue ich mir mal was ab oder ich möchte das so gut können wie die oder...
Also ich habe so in meinem engsten Umfeld oder in meinem nächsten Umfeld natürlich Frauen, zu denen ich aufschaue. Also dazu gehört natürlich meine Mutter in erster Linie, genauso wie meine Schwester auch.
Was macht denn deine Schwester?
Die ist Lehrerin, Mathe-Physiklehrerin. Die kann alles, was ich nicht kann. Also keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von irgendeiner binomischen Formel, aber sie kann es mir auf jeden Fall erklären. Und sie bringt mir auch echt tolle Sachen bei. Und sie ist so eine tolle, sie hat so einen schönen Charakter, das ist unglaublich. Also sie hat noch nie, glaube ich, ein schlechtes Wort über irgendjemanden gesagt und so. Also sie ist wirklich ganz eine tolle Frau. Also die beiden Frauen sind auf jeden Fall große Vorbilder in meinem Leben. Und ansonsten habe ich mittlerweile sowieso nur Frauen, also im Team arbeite ich wirklich nur mit Frauen. Also das, ich weiß gar nicht, warum das einfach so irgendwie vielleicht unbewusst so passiert. Ich arbeite aber auch sehr gut mit Männern. Also jetzt gar nicht so, dass ich das jetzt so unbedingt forciert hätte, aber das macht auch viel leichter tatsächlich, Themen so zu beleuchten. Und im Alltag macht es mir auch viel das Leben leichter. Wenn man dann nicht noch fünfmal erklären muss, warum ich jetzt so und so das so sehe oder so eine Meinung dazu habe. Ja, und beruflich gibt es auf jeden Fall, also ich finde ein Vorbild, wenn ich das so sagen darf, ist definitiv für mich eine Caroline Kebekus, die ich so ganz doll schätze für auch die Arbeit, die sie wirklich leistet, was Frauen angeht und Frauenthemen zu besetzen, auch im deutschen Fernsehen. Finde ich das schon sehr vorbildhaft. Finde ich ganz, ganz toll. Und ja, das finde ich, also das ist wirklich, das sind so, gibt so tolle Frauen, die das machen. Manchmal ärgere ich mich aber auch über Frauen, zu denen ich auch schaue, wenn die dann sowas sagen wie Woman Empowerment finden sie dann albern, zum Beispiel, weil man ja eh weiß, dass wir Frauen alles gewuppt kriegen. Das ärgert mich dann manchmal, gerade von dann dem speziell von der Frau, zu der ich sehr aufschaue und die ich ganz toll finde. Und da denke ich so, ach schade, dass der Punkt ja gar nicht bedacht wurde, um den es eigentlich gar nicht geht. Es geht ja nicht darum, dass wir Frauen das wissen. Das ist ja eh klar. So, das ist ja nicht der Punkt an der Sache.
Ich finde, dass manche Frauen, die selber weniger damit zu tun hatten, da wünschte ich mir, wenn sie so große Reichweiten haben, ja, kenne ich auch, also muss ich auch an einen zwei Frauen denken, die dann denken, ach, das ist doch bei mir was, ja, ging doch. Also ich kenne das gar nicht so. Wenn man will, dann kommt man durch. Und es gibt einfach so viele Branchen, in denen das überhaupt nicht so ist. Und da muss man nur reingucken und mit Frauen sprechen und erfährt dann einfach, dass es überhaupt nicht gleichberechtigt zugeht und es noch so weit hinten ist, also dass dann sich noch so viel verändern muss. Und da würde ich mir wünschen, dass man einfach auch als Frau, selbst wenn sie es ganz easy hatte oder es immer nach vorne ging, einfach auch die anderen Frauen bedenkt und für die einfach noch kämpft. Ja,
Fände ich auch toll, weil das finde ich dann eben auch vorbildhaft. Weil wenn man die eine Frau ist, quasi, von der ja auch oft, von der auch Caroline Kebekus, der hat ja auch ein Buch jetzt geschrieben, da geht es auch darum, wenn man eh die eine Frau ist, ey, dann wäre es doch so geil, wenn man als die Frau so den Weg bereitet. Auch mit, also auch noch ein Stückchen mit einfach. Oder einfach mal so kurz wie beim, was sind das, beim Curling oder so, man muss ja nicht den Weg für die andere Frau gehen, aber so mal kurz mal noch den Weg ein bisschen wischen einfach, dass es ein bisschen geschmeidiger läuft. Ist doch geil, wenn man das kann. Also ist doch toll. Und das würde ich mir auch für mich wünschen, dass ich das auch mache bei anderen Frauen.
Dass man die Momente auch immer so erkennt, ja, dass es jetzt so im Moment ist, wieder andere nach sich zu ziehen. Ich muss jetzt trotzdem zum Alter einmal fragen. Noch, du wirst ja im November 40. Ist das, ist es für dich eine Zahl in dem Business, in dem du unterwegs bist, oder?
Ja, das werde ich dann sehen.
Ja. Ist es für also, dich überhaupt eine Zahl?
Ja, oder? Auf jeden Fall. Okay. Also es macht mir schon auch ein bisschen zu schaffen. Also ich finde schon 40 ist irgendwie plötzlich, oh, das ist schon doll irgendwie. Mhm. Ich fand aber auch 30 richtig, richtig schwierig. Mhm. Also wegen dieser 30, also das ist wirklich ohne Witz der ausschlaggebende Punkt gewesen, mein Alter, dass ich dieses Volontariat gemacht habe beim NDR damals, weil da irgendwie in den Bewerbungsunterlagen stand, man darf auch nicht älter als 30 sein.
Das ist jetzt
nicht, ob das altersdiskriminierend ist, ehrlich gesagt, aber so war es nun mal. Und da dachte ich so, okay, jetzt muss ich das ganz schnell noch machen, weil sonst habe ich ja voll den Punkt verpasst. Und ja, klar, also ich mache mir natürlich über andere Dinge jetzt mehr Gedanken und überleg schon, wo der Weg dann noch so hingehen soll, auch für mich, was ich gerne machen und erleben möchte und sehen möchte und mit wem ich das auch machen möchte, mit wem ich sowas auch teilen möchte. Darüber mache ich mir natürlich viel mehr Gedanken als mit 20. So, ne? Und das finde ich auch den Punkt, den ich schade daran finde.
Weil die Leichtigkeit
im genau, so lang geht. Absolut. Und das ist vielleicht auch was, was ich aus dem Kopf kriegen möchte, so dass es nicht darum geht. Also es ist ja trotzdem immer das, was in dem Moment passiert.
Ich wollte am Ende des sagen, Tages. Weil wir leben trotzdem immer hier in dem Moment.
Absolut. Ja, also aber das ist schon was, was sich so ein bisschen verändert. Dass man, ich denke halt mehr über Dinge nach und über Menschen nach. Und das ist auch das Schöne, dass ich niemanden mehr in meinem Umfeld habe, der mir nicht gut tut. Dass ich auch versuche, den Menschen, mit denen ich bin, gut zu tun, und dass ich da wirklich, also ja, glaube ich, mir ein Umfeld oder weiß ich, ein Umfeld geschaffen habe, das ich wirklich großartig finde.
Ist doch schon mal.
Ja.
Kann eigentlich nichts mehr passieren,
ja.
Egal.
Naja, das können wir so nicht wissen. Das kann man so nie sagen, aber es kann ja immer alles passieren. Yeah. Das ist ja das Leben so am Ende, aber auf jeden Fall.
Das Leben ist das, was passiert, oder?
So irgendwie so, ne? Da war mal was. Ja, aber ich bin sehr gespannt. Also mal gucken, was passiert. Wirklich, also das ist ja, ich weiß noch, das ist jetzt nochmal ein ganz kurzer, schneller Rückgriff, aber das erste Mal, dass ich damals so meinen ersten Tag hatte beim Musikfernsehen, es gab dann so einen Zeitungsbericht von, also so einen Thüringer Zeitungsbericht über mich damals, dass ich eben jetzt da die neue Moderatorin bin. Und da stand irgendwie ein ganz cooler Satz drin und den habe ich immer noch in mir, also der ist ganz tief in mir verankert seitdem, nämlich alles ist offen. Irgendwie so, also es ist alles jetzt offen für sie, so stand da irgendwie. Und das finde ich immer noch, also an den Satz glaube ich auch immer noch. Und das finde ich irgendwie einen schönen Satz.
Gibt es denn etwas, wenn du so an diese Zeit des Starts zurückdenkst, was du deinem 18-jährigen Ich gerne noch mit auf den Weg geben würdest
im Nachhinein? Dann würde ich auf jeden Fall, also ich würde Folgendes sagen. Ich würde sagen, investiere in ETFs. Wirklich. Das würde ich wirklich, hätte ich so gern mit 18 angefangen schon damit. Also jetzt so ein bisschen kurz mal finanzielle Schiene. Dann hätte ich gesagt, so kauf dir eine Wohnung. Hätte ich auch, also so schnell es geht. Und dann hätte ich gesagt, einfach machen. Mach es einfach. Denk nicht so viel nach. Guck auf deine Impulse. Gehe diesen Impulsen nach. Das hätte ich auch sehr wichtig gefunden. Und ja, lerne deinen Wert und deine Grenzen. So.
Sehr schön. Vielen Dank. Ich frage so zum Schluss immer noch nach deinem Lebensmotto, wenn du noch eins hast, was du mit uns teilen willst. Aber ich finde auch deine letzten Sätze auch schon sehr, sehr schön. Ja, den Impulsen folgen und einfach machen.
Und die eine Arschbombe.
Eine Arschbombe.
Ganz Unbekannte.
Genau.
Ja, wirklich. Das finde ich irgendwie gut, weil ich denke mir manchmal, es ist jetzt so, wir dürfen das machen hier alles. Und ich weiß auch, ich bin echt wirklich in einer privilegierten Situation. Die kam auch nicht von ungefähr. Das ist nicht, hat jetzt nicht viel mit Glück zu tun gehabt, ne? Aber ich habe auch viel dafür getan und gearbeitet. Aber trotzdem weiß ich, dass das eine privilegierte Situation ist. Ich kann das ganz, ganz gut einordnen alles und sehr, sehr dankbar wertschätzen. Mhm. Deswegen, und das versuche ich mir schon immer auch vor Augen zu führen.
Aber auch das ist...
Auch wenn es mal nicht irgendwas so läuft, wie ich mir das gewünscht hätte für mein Leben oder vorgestellt habe mal irgendwann, weiß ich das trotzdem.
Das ist, ich wollte sagen, das ist, glaube ich, auch so der Vorteil auch einer Kindheit, die nicht ganz so leicht war. Ja, das sage ich bei mir auch oft. Also wir sind ja in Deutschland geflohen und haben bei nichts angefangen, da war ich 7 auch, und ich glaube, irgendwie du erzählst vom auch von deinem Plattenbauleben mit der alleinerziehenden Mutter. Mhm. Ich glaube, das ist ein wahnsinniges Geschenk, was man auch bekommt, ja, dass man einem so bewusst ist, was die Dinge ihren Wert, dass die Dinge ihren Wert haben, ja, und
das stimmt. Ich hätte schon gerne das gehabt, ne? Also so mit einem Vater groß zu werden, das hätte ich richtig toll. Ich glaube, ich wäre auch so ein Papakind wahrscheinlich gewesen. Also ich hätte das schon richtig toll gefunden. Und ich hätte auch mal gewusst, also ich wüsste gern, wie mein Leben wäre, wenn ich so aufgewachsen wäre. Wie das, ob sich jetzt viel, ob da viel anders wäre jetzt, entscheidend oder nicht. Also das fände ich schon interessant. Aber ich weiß, was du meinst. Manchmal sind so, wenn man stolpert oder es nicht so eine glatte Straße ist, alles ein bisschen holpriger ist, jetzt auch nicht so schlecht für einen Charakter unbedingt. Kommt immer drauf an, was man draus macht. So. Aber, ja.
Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Der letzte Satz gehört dir.
Oh, wow.
Gibt es noch etwas, was du mitgeben möchtest?
Ja, ich glaube wirklich einfach dem zu folgen, was man so in sich trägt. Also, dass man sich das zutraut. Dass man sich ganz viel zutraut und das macht. Wenn es gut ist. Für einen selbst und für andere. Was war noch dazu sagen?
Vielen, vielen Dank, liebe Janine.
Danke.
Es ist toll, dass du hier warst. Und alles, alles Gute und viel Erfolg für deine nächsten Projekte.
Danke dir. Danke, Kascha, fürs schöne Gespräch. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Nur, dass du das auch weißt.
Vielen, vielen Dank.
Ihr wollt noch mehr aus dem Emotion-Kosmos? Dann nichts wie ab in unseren Abo-Shop und holt euch unser neues Heft von Emotion. Für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt Rabatt auf das Emotion-Probe-Abo. Sichert euch das Abo und dazu noch ein Stronger Together-Armband. Jetzt unter emotion.de/kasia. Ich buchstabiere meinen Namen Kasia.